Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
7 Uhr, am Mikrofon ist Hans Ineichen. Wir berichten heute Morgen über die große Enttäuschung über den Entwurf für ein weltweites Waffenhandelsabkommen. Dann geht es um Asylbewerber, die lieber mit der Nothilfe auskommen, als die Schweiz zu verlassen, und um eine außergewöhnliche Eisschmelze in Grönland. Damit sind wir beim Wetter. Es gibt einen weiteren Hitzetag mit viel Sonne und 33 Grad. Der Handel mit konventionellen Waffen einschränken, das will ein UNO-Abkommen, das in New York verhandelt wird. Der Vertragsentwurf liegt nun endlich vor. Der Text ist voller Schlupflöcher und stößt auf heftige Kritik. Nur die Konferenz endet am Freitag. Es ist kaum noch Zeit für Verbesserungen. Fredrik Steiger.
10 Seiten umfasst der Entwurf für ein internationales Waffenhandelsabkommen. Doch viel Substanzielles steht da nicht drin. Scharfe Kritik üben daher die Nichtregierungsorganisationen. Das IKRK moniert, im Grunde werde bloß der Status quo zementiert. Fesseln für den Waffenhandel, jährlich ein 70-Milliarden-Geschäft, gäbe es kaum. Das Hilfswerk Oxfam spricht von einem Kessel voller Löcher. Auch der Schweizer Delegationsleiter bei den Verhandlungen in New York, Erwin Bollinger, sieht enorme Differenzen zwischen den 193 UNO-Mitgliedern.
Es gibt immer noch sehr große Unterschiede zwischen denjenigen, die sehr wenig im Abkommen möchten, und denjenigen, die ein sehr breites Abkommen wünschen.
Die Schweiz gehört zu jenen, die ein strenges Abkommen wünschen.
Wenn das internationale humanitäre Völkerrecht, wenn im Empfängerland die Gefahr besteht, dass die Waffen gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt werden.
In all diesen Fällen sollten künftig Rüstungsexporte verboten werden. Doch der vorliegende Entwurf enthält keine klaren Kriterien punkto Menschenrechte. Er umfasst längst nicht alle konventionellen Waffen. Kleinwaffen sind ausgenommen, obschon gerade sie jährlich am meisten Opfer fordern. Ausgenommen ist auch Munition, sind Drohnen und sind gewisse Formen des Handels. Etwa wenn ein Land einem anderen Land Waffen schenkt. Die Fülle solcher Ausnahmen würde dem Missbrauch Tür und Tor öffnen. Der Schweizer Chefunterhändler sieht kaum noch Chancen, dass in den verbleibenden 2 Tagen ein griffigeres Abkommen entsteht.
Wenn wir uns die Zeit vor Augen halten, die wir noch haben, und dann wird es sehr, sehr knapp.
Viele Länder behindern seit Wochen die Verhandlungen. Darunter China, Russland und notorische Spielverderber in der UNO wie Iran, Syrien, Nordkorea, Ägypten oder Algerien. Sie geben zwar nicht zu, dass sie weiterhin einen schrankenlosen Waffenhandel wünschen, tatsächlich aber wollen sie kein oder bloß ein äußerst schwaches Abkommen.
Weiter jetzt mit Andrea Jost und den Nachrichten. Da geht es zunächst um den Elektronikkonzern ABB. Er hat im letzten Quartal den Umsatz halten können, aber deutlich weniger Gewinn gemacht.
Der Gewinn machte 656 Millionen Dollar aus. Vor einem Jahr waren es noch fast 900 Millionen gewesen. Gründe für den Rückgang sind hohe Kosten und Abschreibungen. Das Geschäft mit der Modernisierung von Stromnetzen läuft weiterhin gut. Der Umsatz von ABB liegt bei fast 10 Milliarden Dollar. Er litt aber unter schwachen Währungen. Die Ratingagentur Moody's erwartet eine eher negative Entwicklung bei den deutschen Landesbanken, trotz der Staatsgarantie. Sie senkte den sogenannten Ausblick bei 17 Banken von stabil auf negativ. Das kann die Vorstufe für eine tiefere Bewertung sein. Zuvor hatte Moody's bereits die heute sehr hohe Kreditwürdigkeit einzelner deutscher Bundesländer und etwa der Deutschen Bahn bezweifelt. Aus der Politik erntete die amerikanische Agentur deshalb teilweise scharfe Kritik. Moody's befürchtet, dass die wirtschaftlich starken Euro-Länder noch mehr belastet werden durch die Euro-Krisenstaaten. In Deutschland müssen die Parteien bis spätestens zur Bundestagswahl im Herbst nächsten Jahres ein neues Wahlrecht schaffen. Das verlangt das Bundesverfassungsgericht. Die Regierungsparteien CDU, CSU und FDP hatten das geltende Wahlrecht beschlossen gegen die Opposition. Die heutige Regelung kann dazu führen, dass eine Partei mehr Sitze erhält, obwohl sie weniger Stimmen gemacht hat. Bei den letzten Bundestagswahlen 2009 hatte von dieser Wirkung ausschließlich die Partei von Bundeskanzlerin Merkel profitiert. Der Entscheid der obersten Richter in Karlsruhe bedeutet, dass Deutschland jetzt kein gültiges Wahlgesetz hat, falls es zu vorgezogenen Wahlen kommt. In Frankreich ist die amtliche Zahl der Arbeitslosen auf den höchsten Stand seit fast 13 Jahren gestiegen, auf 7,8%. Das sind rund 3 Millionen Menschen. In London gab es gestern zahlreiche Verkehrszusammenbrüche, teils wegen der bevorstehenden Olympischen Spiele, teils auch wegen der Hitze. Betroffen waren U-Bahn-Verbindungen, Vorortszüge und auch der Straßenverkehr in der britischen Hauptstadt. In großen Teilen der Schweiz hat es gestern einen Hitzetag gegeben. Das heißt, es wurden Temperaturen über 30 Grad gemessen. Den höchsten Wert meldete Sitten mit 33 Grad.
Fünf Minuten nach sieben. Wer in der Schweiz Asyl sucht, dieses aber nicht erhält, hat Anrecht auf Nothilfe, auf eine minimale Unterstützung. Das soll die abgewiesenen Asylbewerber dazu bewegen, die Schweiz zu verlassen. Die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Migration zeigen jetzt aber, dass immer mehr Betroffene offenbar einfach mit dieser Nothilfe leben und hier bleiben. Dominik Meyer.
Über die Hälfte der Langzeitbezüge leben in den Kantonen Waadt, Zürich und Genf. Es sind städtische Kantone. Dort gibt es ein dichteres Netz von Hilfsorganisationen und Landsleuten, die den Nothilfebezügen über die Runden helfen. Und das verleitet sie zum Bleiben. Auch Verdienstmöglichkeiten in den Bereichen Schwarzarbeit oder Drogenhandel dürften städtische Kantone attraktiver machen. Doch es gibt noch eine weitere Erklärung für die Romandie. Die Westschweizer Kantone setzen deutlich weniger abgewiesene Asylsuchende in Ausschaffungshaft als Deutschschweizer Kantone. Auch führen sie weniger Polizeikontrollen durch. Insgesamt ist dadurch der Druck, auf die Nothilfebezüge auszureisen, geringer. In der Waadt zumindest sind zudem auch die Leistungen für Nothilfebezüge etwas besser als anderswo. Für die Asylsuchenden übrigens ist es Glückssache, ob sie in einem eher strengen oder larschen Kanton landen. Sie werden einem Kanton zugewiesen und erhalten nur dort Nothilfe.
Auch in Grönland schmilzt im Sommer das Eis. Doch in diesem Sommer schmilzt es nicht nur wie normalerweise entlang der Küsten, sondern gleich auf der ganzen riesengroßen Insel. Weshalb das? Das fragte ich den Klimaforscher der ETH Zürich, Rito Knutti.
Man hat in Grönland in den letzten Tagen Temperaturen über dem Gefrierpunkt gemessen, auf der ganzen Fläche, das heißt bis zu oberst über 3000 Meter über Meer. Das kann man eigentlich als extremes Wetterereignis interpretieren, also unglaublich warme Temperaturen. Der Satellit hat gleichzeitig gemessen, dass es überall Wasser hat auf dem Schnee. Das hat es auch in den Eisbohrkernen bisher vorher nie gegeben. Also vor 150 Jahren hat man das einmal beobachtet. Also es ist eigentlich ein Wetterereignis, aber es hat natürlich Auswirkungen auf die Massenbilanz von Grönland. Also das heißt, dass eigentlich mehr von diesem Eis dann schlussendlich ins Meer kommt.
Heißt das nun auch, dass Grönlands Eisdecke, Eiskappe schneller wegschmelzen wird, als man das bisher angenommen hat?
Es geht schon wesentlich schneller, als man das erwartet hat. Man sollte ein einzelnes Ereignis von ein paar Tagen hier nicht überbewerten. Das ist außergewöhnlich, nie da gewesen und das macht Schlagzeilen. Aber die wirklich außergewöhnliche Sache ist eigentlich die langfristige Veränderung. In den letzten 30 Jahren, wo man Satellitendaten hat, hat die Schmelzfläche um 65% zugenommen. Das ist also der langfristige Trend, der wesentlich aussagekräftiger ist. Und der ist schon sehr außergewöhnlich.
Sie haben jetzt betont, man dürfe ein Einzelereignis nicht überbewerten. Aber trotzdem die Frage, Herr Knutti, wenn das jetzt ein längerfristiger Trend wäre, sich wiederholen würde, was würde das für Grönland und andere Regionen auf der Welt bedeuten?
Also für Grönland ist es eben ein längerfristiger Trend und das heißt natürlich, dass ein Teil von diesem Eis irgendwann abschmilzt. Das geht nicht von heute auf morgen. Grönland ist groß und dick, aber in Grönland sind etwa 6 Meter Meeresspiegel. Also wenn Grönland ganz weg wäre, wäre der Meeresspiegel weltweit 6 Meter höher. Das hätte natürlich unglaubliche Folgen für alle, die an der Küste leben. Das wird nicht in den nächsten Jahrzehnten oder 100 Jahren der Fall sein, aber längerfristig ist das schon ein Grund zur Besorgnis.
Wenn ich richtig zugehört habe, Herr Knutti, haben wir bis jetzt in diesem Gespräch das Wort Klimaerwärmung noch nicht gehört. Wie sehen Sie das? Kann man dieses Ereignis als Hinweis sehen, dass eben die Klimaerwärmung zunimmt?
Allein ist es kein Beweis. Kein einzelnes kurzfristiges Ereignis an einem einzigen Ort ist ein Beweis. Aber es ist ein Puzzleteil von ganz vielen, die in das ganze Bild passen von einer menschgemachten Klimaerwärmung. Das heißt, extreme Niederschläge, wie wir sie haben, Hitzewellen, die Gletscherrückgänge, es ist irgendwie alles zusammen, diese vielen verschiedenen Indizien, die bestätigen sehr stark das Bild der menschgemachten Klimaerwärmung, die wir schon seit Jahrzehnten beobachten und auch schon seit Jahrzehnten voraussagen.
Das waren Einschätzungen von Rito Knutti, er ist Klimaforscher an der ETH Zürich. Es ist gleich 10 Minuten nach 7. Die Olympischen Spiele beginnen für die Schweizer Fußballer bereits heute. Erstmals seit 84 Jahren ist das U23-Team dabei und es trifft im ersten Gruppenspiel auf Gabun. Die Aufstellung des Teams war eine knifflige Aufgabe. Christoph Sterchi aus London.
Für Pierluigi Tami, den Trainer des Schweizer Olympia-Fußballteams, war die Zusammenstellung der Olympiamannschaft äußerst schwierig. Er musste Rücksicht auf alle Schweizer Clubs nehmen, weil das olympische Fußballturnier quer im nationalen und internationalen Spielplan steht. Gian Cilli, Delegationsleiter aller Schweizer Sportler in London, versucht, die Situation zu erklären.
Es sind verschiedene Interessen, die die Clubs eigentlich verfolgen müssen, mit Champions League Qualifikation, die Meisterschaft in der Schweiz läuft und da ist klar, dass der Club eigentlich in erster Linie seine eigenen Interessen vertreten will.
Darum ist die Schweizer Olympiamannschaft ein Kompromiss. Pro Schweizer Club durfte Trainer Tami höchstens 2 Spieler aufbieten. Sherdan Shaqiri, der neu bei Bayern München engagiert ist, hat er gar nicht erst aufgeboten, weil er die Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison mit den Münchnern nicht verpassen will. Granit Xhaka von Borussia Mönchengladbach und Wallon Berami, der bei Neapel spielt, musste er wieder aus dem Aufgebot streichen, weil ihre Clubs sie nicht freigeben wollten. Andere Länder kennen diese Probleme nicht. Spanien hat mit Jordi Alba und Juan Mata 2 Spieler im Kader, die vor einem Monat mit der A-Nationalmannschaft an der Euro gespielt haben. Im Kader der Brasilianer haben sämtliche Spieler bereits mindestens einmal in der A-Nationalmannschaft gespielt. Und Gastgeber Großbritannien hat den 39-jährigen walisischen Superstar Ryan Giggs für die Olympischen Spiele aufgeboten. Trotzdem traut Gian Cilli dem jungen Schweizer Kompromissteam gegen die besser besetzten Gegner einiges zu.
Ich bin überzeugt, wenn die einen guten Lauf bekommen, dann haben die auch Medaillenchancen.
Die letzte olympische Medaille im Fußball gewann die Schweiz vor 88 Jahren. Silber nach der 0-3-Finalniederlage gegen Uruguay.
Es ist 7:12, weiter jetzt mit Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.676 Punkten plus 0,5%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 8.428 Punkten plus 0,7%. Der Dollar wird zu 98,94 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 20,12 bzw. zu einem Dollar 21,41. Das Wetter meist sonnig bei 28 bis 33 Grad.
Das waren Informationen zum Tagesbeginn. Diese Sendung bieten wir auch online an zum Nachhören, wann immer Sie wollen. Unsere Adresse im Netz drs.ch. Redaktion heute Morgen Erich Wies, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.